Willipedia Podcast.
Ach, ich sag mal direkt, hallo Thomas Fitzner.
Hallo Jörg.
Ja, wir reden über was, und zwar über, und lieber Thomas, erstmal wieder, um dich vorzustellen, du bist Steuerexperte, du bist Leiter der Abteilung Residenten bei der Plattes Group, und wir reden mal über Steuern allgemein. Also wir haben ja auch die letzten Podcast-Folgen ganz viel über Vermögensteuer geredet, Einkommensteuer, aber mich würde jetzt mal einfach interessieren, wie funktioniert denn Steuerzahlen in Spanien allgemein?
Da muss ich jetzt was sagen.
Ja, du solltest jetzt was sagen, und zwar, du bist ja der einzige Kompetente in unserer Runde hier, also wir reden ja über Steuern.
Ich habe eine intelligente Frage erwartet, okay.
Ja, ich wollte es jetzt einfach mal ganz allgemein halten, also so, wie backt man Brot und wie funktioniert Steuerzahlen in Spanien?
Da muss ich jetzt doch, also es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist, dass man in die Steuererklärung einfach die IBAN-Nummer des Kontos einträgt, was dazu führt, dass am letzten Tag der Frist das Finanzamt von angegebenen Konto den Steuerbetrag abbucht. Da muss man dann selber gar nichts mehr machen. Fire and forget. Das heißt, man reicht ein mit dieser IBAN-Nummer und das Finanzamt holt sich dann das Geld. Das hängt damit zusammen, dass wir hier ja das Selbstveranlagungssystem haben. Das bedeutet, es ist nicht so, dass ich jetzt einen Bescheid kriege oder was, sondern ich muss entweder selbst oder über einen Steuerberater die Erklärung erstellen. Ich muss ausrechnen, wie viel ich einzahlen muss, und dann reiche ich einfach ein und das Finanzamt holt sich, das Geld. Allerdings ist die Voraussetzung für die meisten der persönlichen Erklärungen, dass ich da ein spanisches Konto haben muss und dass ich Eigentümer oder Miteigentümer dieses Kontos sein muss. Da gibt es allerdings eine Ausnahme. Seit vergangenen Jahr kann die Einkommensteuererklärung für Nichtresidenten auch über ein ausländisches Konto mit diesem automatischen Abbuchungsverfahren gemacht werden. Und zwar in jenen Ländern, die Bestandteil des SEPA-Verfahrens sind. Also das ist ein Überweisungsverfahren, SEPA. Das sind im Wesentlichen die Länder der Europäischen Union und noch einige weitere. Allerdings kann eine solche Abbuchung auch schief gehen, und das ist dann unangenehm, weil dann hat man zwar die Erklärung eingereicht, und die Steuer wurde nicht abgebucht. Darum empfehlen wir unseren Mandanten ja auch immer, wenn wir die eingereichte Erklärung zusenden, bitte schauen Sie am Tag nach dem Fristende, ob denn die Abbuchung durchgeführt wurde, um sicherzustellen, dass das funktioniert hat. Unter welchen Umständen kann das schiefgehen? Also es gibt einen Klassiker. Stell dir vor, es kommt jetzt ein Deutscher hier nach Spanien, eröffnet ein Konto und er hat noch keine NIE, also diese Identifizierungsnummer von Ausländern zu behördlichen Zwecken. Und er muss sich ja identifizieren für dieses Konto, und es wird dann seine Reisepassnummer eingetragen. Wird dann Resident, und diese Eintragung der Reisepassnummer wird nie geändert. Das heißt, dieses Konto ist nicht mit einer NIE verknüpft. Die NIE wird bei der Anmeldung beim Finanzamt automatisch und im gleichen Wort bzw. Ziffernlaut dann auch zur Steuernummer. Das heißt, die persönliche Identifizierungsnummer und die Steuernummern sind identisch. Das ist vor allen Dingen aus deutscher Sicht, wo es ja sogar mehrere Steuernummern gibt, ein sehr, sehr einfaches System. Spanier zum Beispiel, die können ihre Ausweisnummer direkt als Steuernummer verwenden. Das ist simpel und angenehm. Aber wie gesagt, für einen Ausländer, der hierher kommt und dann seine Reisepass- oder Ausweisnummer bei der Bank angegeben hat und das nicht ändert, der läuft Gefahr, dass bei einem solchen Einzug das Finanzamt das Konto nicht erkennt oder nicht akzeptiert, weil es nicht mit einer NIE verknüpft ist, beziehungsweise mit der gleichlautenden Steuernummer. Das ist ein möglicher Grund dafür, dass eine solche Abbuchung schiefgehen kann. Und ein anderer ist ganz profan, dass das Konto nicht gedeckt ist. Aber sagen wir, wir erleben selten, dass es schief geht, und es ist wirklich die einfachste Möglichkeit, in Spanien Steuern zu zahlen. Und wenn das nicht funktioniert, aus welchem Grund immer, zum Beispiel, wenn man kein spanisches Konto hat, beziehungsweise jetzt nicht ein Modello 210, das ist Formular 210, Auslandseinkommensteuererklärung für Ausländer, jetzt die nicht macht, sondern andere Erklärungen macht, für die Möglichkeit, über ein ausländisches Konto zu zahlen, nicht besteht, dann muss ich das mit einem sogenannten NRC machen. Das Verfahren ist wie folgt. Wir erstellen den Entwurf der Erklärung, teilen dem Kunden mit, wie viel er da einzahlen muss. Dann muss dieses Geld, dieser Betrag, der zahlungsfällige Steuerbetrag, an das Finanzamt eingezahlt werden. Und zwar auf eine Weise, dass ein Bestätigungscode generiert wird, der NRC heißt, Numero de Referencia Completo. Und erst wenn ich als Bearbeiter diesen NRC-Code habe, der also bestätigt, dass die Einzahlung erfolgt ist, dann kann ich erst einreichen. Das hat auch Vorteile, nämlich den, dass ich anders zum Beispiel als in Deutschland eine komplette Kontrolle darüber habe, zu welchem Zeitpunkt ich die Einzahlung vornehmen möchte. Das ist unter anderem bei Anrechnungsthemen interessant. Und ich kann diese Zahlung anders als bei der Abbuchung von jedem beliebigen Konto vornehmen. Natürlich nur von jedem Konto, auf das ich eine Berechtigung habe. Beziehungsweise auch über Treuhandkonten. Jetzt muss ich aber erwähnen, dass es mittlerweile viele Firmen, viele Notare, viele Steuerbüros gibt, die diesen Service über Treuhandkonto nicht mehr anbieten. Und das hat einfach damit zu tun, dass Zahlungen Fremder über eigene Konten mittlerweile mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden sind, weil immer komplexere Geldwäschegesetze erfüllt werden müssen. Das sei nur nebenbei erwähnt. Das heißt, das ist der Grund, warum nicht jeder Dienstleister eine Zahlung über sein Konto gerne sieht. Das sind also die Möglichkeiten. Dieser NRC-Code, das ist also fällig, zum Beispiel, wenn ich schon aus einer Frist raus bin. Diese automatische Abbuchung, das geht nur, wenn ich in einer bestimmten Frist die Erklärung einreiche. Diese Frist endet normalerweise 5 Tage vor dem endgültigen Ende der Einreichungsfrist. Das heißt, zum Beispiel bei der Einkommensteuererklärung müsste ich bis 25. Juni einreichen, um mit diesem simpelsten Steuerzahlungssystem das abwickeln zu können. Und wenn ich diese Frist erreiche, dann muss ich über das etwas komplexere System mit diesem genannten NRC und der vorherigen Einzahlung etc. das machen. Beziehungsweise muss ich logischerweise dieses etwas komplexere System immer dann verwenden, wenn ich zum Beispiel eine Nacherklärung einreiche. Da bin ich aus der Frist komplett draußen und muss deswegen erst einzahlen und kann dann erst einreichen. Es gibt natürlich noch eine dritte Art, Steuern zu zahlen, die einfach darin besteht, dass man dem Finanzamt eine permanente Einzugsberechtigung übermittelt. Das geht nur für bestimmte Steuern, also zum Beispiel die Grundsteuer oder Kraftfahrzeugsteuer. Dann sagt man dem Finanzamt, das ist mein Konto und da holst du dir einfach jedes Jahr, was du brauchst, und dann geht das automatisch weg. Das ist nicht möglich bei all jenen Steuererklärungen, die die Einreichung eines Formulars, eines Modello bedingen. Das ist die Einkommensteuer, sowohl für Residenten wie Nichtresidenten. Das ist die Vermögensteuer. Das ist die Erbschaftssteuer. Das ist die Schenkungssteuer. Für alle diese Steuerarten gilt, und ich spreche jetzt natürlich aus meinem Feld der Verantwortlichkeiten nur über die Steuern für natürliche Personen. Das sind die wesentlichen Steuern, die ich hier zu berücksichtigen habe. Oder zum Beispiel, ja, gibt es auch die Grunderwerbsteuer, zum Beispiel beim Kauf eines Hauses oder bei bestimmten Übertragungen. Und eventuell, wenn ich jetzt als natürliche Person gewerblich tätig bin, habe ich dann auch noch Umsatzsteuererklärungen einzureichen oder unterjährige Einkommensteuererklärungen. Und das funktioniert genau gleich. Also entweder mit dieser IBAN oder mit dem automatischen Einzug oder mit der Einzahlung NRC-Code und dann einreichen.
Was ist denn eigentlich, wenn der Steuertermin da ist und ich habe gar keine Kohle, um die Steuern zu bezahlen?
Ja, da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht.
Ah ja, ich nehme die schlechte.
Ja, nimmst du die schlechte ist, dass es hier grundsätzlich keine Fristverlängerung gibt. Das heißt, zum Beispiel die Einreichungsfrist für Einkommen und Vermögensteuer, die ist in Marmor gemeißelt. Das heißt, das muss ich am 30. Juni, oder wenn das ein Feiertag ist, am 1. oder 2. Juli, muss ich das abgeben. In jedem Fall. Es gibt aber, und das ist die gute Nachricht, es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn man dann tatsächlich in dem Moment diese Liquidität nicht hat, gibt es mehrere Möglichkeiten, sich da mit dem Finanzamt zu einigen. Die einfachste Möglichkeit, und die erfordert auch keinen Antrag, sondern die wählt man eigentlich. Das ist eine Option, ein Optionsrecht, das ausgeübt werden kann, besteht darin, dass man bei der Einkommensteuer, und das gilt aber nur für die Einkommensteuer, die Option wählt, dass man in zwei Raten bezahlt, nämlich 60% zum Datum der eigentlichen Einreichungsfrist und dann 40% einige Monate später, nämlich am 5. November. Das heißt, man kann die Einkommensteuerzahlung in zwei Tranchen aufteilen, 60-40. Man kann aber auch, wenn das keine Lösung bringt, kann man auch generell um einen Aufschub der Zahlung bitten. Das hat dann keine Säumniszuschläge zur Folge, allerdings Zinsen. Und dieser Aufschub, den sollte man jetzt auch nicht leichten Herzens beantragen, denn das Finanzamt würde sich zumindest die spanischen Konten ansehen, um zu sehen, ob da nicht sowieso Geld rumliegt und dann gegebenenfalls diesen Antrag nicht genehmigen. Und ein weiterer Haken ist, dass ab einer bestimmten Summe, die wurde gerade im Vorjahr geändert, nämlich 50.000 Euro, wird dieser Aufschub nur gewährt, wenn ich eine entsprechende Bürgschaft dem Finanzamt biete. Das ist deswegen ein Problem, weil so eine Bürgschaft dann auch wieder mit Kosten verbunden sind. Also zum Beispiel, wenn ich dafür jetzt eine Hypothek errichten muss.
Ah, gibt es noch weitere Möglichkeiten in Richtung Zahlungsaufschub? Also ich sehe Licht am Ende des Tunnels für mich eventuell.
Also wenn das alles nicht geht, stellen wir uns jemanden vor, der also echte Liquiditätsprobleme hat und deswegen auch momentan die Bürgschaft nicht finanzieren kann oder aus irgendwelchen Gründen einen längeren Zahlungsplan benötigt. Der müsste dann, und das haben wir in der Praxis auch tatsächlich schon einige Male gemacht, für Mandanten mit dem Finanzamt eine Ratenzahlung aushandeln. Das wird dann individuell vereinbart und wird dann je nach Verhältnissen des Steuerzahlers wird das auch gewährt oder lässt sich das Finanzamt zu einem solchen Ratenzahlungsplan breitschlagen. Die haben natürlich primär ein Interesse daran, dass sie das Geld bekommen. Aber sagen wir, das ist nicht der Standard. Das ist eine Ausnahmesituation.
Mal andersrum, Thomas, also ich habe das Geld, könnte meine Steuern bezahlen, habe aber überhaupt keine Ahnung, wie viel Steuern ich bezahlen muss, weil ich gar keine Daten habe und gar nicht weiß, wo ich die hernehmen soll. Gibt es diese Fälle auch?
Ja, gibt es. Also das setzt natürlich voraus, dass man ungefähr eine Idee hat, wie viel das sein könnte. Aber nehmen wir mal an, jemand hat überhaupt keine Liquiditätsprobleme. Aber tatsächlich liegen ihm noch nicht die für die Erstellung oder korrekte Erstellung der Erklärung nötigen Daten vor. Das haben wir doch gelegentlich mit deutschen Mandanten, weil ja wir vielfach hier für die Erstellung der spanischen Steuererklärung Daten aus Deutschland benötigen, wo die Fristen ja wesentlich großzügiger sind als in Spanien und manchmal einfach bestimmte Informationen noch nicht vorliegen. Was macht man dann? Ich komme also zum Ende der Frist. Ich habe die Daten nicht. Ich kann die Einkommensteuererklärung nicht korrekt einreichen. Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, sagt, ich reiche mal mit dem ein, was ich habe, zahle das. Und wenn ich dann die Daten bekomme, mit denen ich die Erklärung dann vervollständigen kann, reiche ich außerfristmäßig eine Nacherklärung ein. Das heißt, ich berichtige die bereits eingereichte Erklärung. Und das ist ein ziemlich undramatischer Vorgang. Da wurden auch vor 2 Jahren die Säumniszuschläge, die dabei anfallen, wesentlich herabgesetzt. Also ich würde, wenn ich jetzt einen Monat später dran bin, würde ich unter bestimmten Voraussetzungen nur 0,75% Säumniszuschlag auf die nachgezahlte Summe bezahlen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, mir fehlen also wirklich die ganz wesentlichen Daten. Ich reiche gar nicht ein und reiche dann außerhalb der Frist eben in dem Moment ein, wenn mir die Informationen vorliegen. Das ist nur dann anzuraten, wenn ich einigermaßen sicher bin, dass dem spanischen Finanzamt nicht Informationen über die zu besteuernden Vorgänge vorliegen. Denn sagen wir, der schlimmste Fall wäre, wenn mir das spanische Finanzamt zuvorkommt. Das heißt, bevor ich diese außerfristmäßige Erklärung einreiche, kommen die um die Ecke und klopfen mir auf die Finger und sagen, hey, wo ist deine Erklärung geblieben? Dann bin ich ja nicht mehr in den normalen Säumniszuschlägen, die relativ milde sind, sondern dann habe ich die Initiative verloren. Wenn mal ein Verfahren angeleiert ist, bin ich nicht mehr in dieser Regelung drin, sondern in einer anderen Regelung. Da gibt es dann schon Strafen und Zinsen und es wird dann teurer.
Wir hatten es ja in einer der letzten Podcast-Folgen auch schon mal mit der Einkommensteuer und du hast dann auch glücklicherweise erwähnt, es gibt auch die Fälle, wo man was zurückkriegt. Also, dass man im Prinzip nicht draufblechen muss, eventuell was zurückkriegt. Was passiert dann?
Naja, dann kriegt man das Geld zurück.
Das ist toll.
Und zwar, da ist jetzt die Frist großzügig. Na? Wir erinnern uns, 30.06. normalerweise, wenn es kein Wochenendtag ist, ist der letzte Tag der Einreichung der Einkommensteuer und auch der Vermögensteuer. Jetzt bei der Einkommensteuer ist es möglich, dass ich eine Rückerstattung erhalte, wenn ich zum Beispiel als Gewerbetreibender schon unterjährig Steuern eingezahlt habe und in der Jahreserklärung, die ja meine ganzen sonstigen Verhältnisse und anderes Einkommen oder auch Absatzbeträge berücksichtigt, sich herausstellt, dass ich mehr eingezahlt habe oder für mich eingezahlt worden ist von der Firma oder von Kunden, als ich eigentlich gesamthaft für das Jahr abführen muss. Dann gibt es also eine Rückerstattung und dafür kann sich das Finanzamt vom 1.7. bis zum 31.12. Zeit nehmen. Die haben da also 6 Monate. Das kann auch länger werden, aber das versuchen die zu vermeiden, denn ab dem 1. Januar des Folgejahres müsste das Finanzamt mir dann für jeden Tag, das wird tatsächlich tagesgenau ausgerechnet, Zinsen bezahlen für die Verspätung.
Jetzt gehen wir nochmal zu dem Fall, ich habe keine konkreten Daten, die ich ja irgendwie angeben könnte. Kann ich dann noch sagen, oh, ich schätze mal einfach Pi mal Daumen. Also geht es überhaupt oder wäre es ratsam?
Also vom Grundsatz her ist es möglich, denn ich muss ja weder mit der Einkommensteuer noch mit der Vermögensteuererklärung muss ich Dokumente einreichen. Ich reiche nur einen Datensatz ein und bezahle entsprechend. Und Dokumente sind ja erst vorzulegen, wenn sich das Finanzamt für diese Erklärung zu interessieren beginnt. Und diese Kontrollabrufe werden ja nach dem Stichprobenprinzip vorgenommen oder aber wenn dem Finanzamt abweichende Daten vorliegen. Also möglich ja, ratsam auf jeden Fall, denn man spart sich die Säumniszuschläge. Man muss allerdings nur eines berücksichtigen. Wenn man jetzt mit geschätzten Zahlen einreicht, dann kommen ja irgendwann die korrekten Daten und da kann sich ja ergeben, dass ich da entweder zu viel oder zu wenig eingezahlt habe. Und man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man unter dem geschätzten endgültigen Betrag liegt, aus dem einfachen Grund, weil eine Nachzahlung, also eine Nacherklärung, die in eine Nachzahlung mündet, administrativ gesehen wesentlich einfacher und undramatischer ist als ein Rückerstattungsantrag. Wenn ich also sehe, die endgültigen Daten führen zu einer Rückerstattung, dann muss ich dem Finanzamt sehr genau belegen, warum ich diese Rückerstattung haben will. Die wollen sich das dann genau anschauen. Das heißt, ich habe direkt eigentlich eine Art Verfahren am Hals damit und das kann auch dazu führen, dass ich dann zusätzliche Kosten, auf jeden Fall zusätzlichen Zeitaufwand, aber auch zusätzliche Kosten habe, weil sich ja dann ein Steuerberater damit beschäftigen muss, die Unterlagen dann im Finanzamt vorlegen muss. Das heißt, wenn man einen Rückerstattungsantrag stellt, ist einem eine genauere Prüfung dieser Erklärung gewiss. Und deswegen sollte man sich bei dieser Methode, wenn man also mit geschätzten Zahlen arbeitet, darauf achten, dass man in jedem Fall pessimistische Zahlen ansetzt, also niedrigere Zahlen, damit die Nacherklärung in jedem Fall auch eine Nachzahlung und nicht eine Rückerstattung zur Folge hat.
Wieder einmal sehr, sehr hilfreiche Informationen von Thomas Pfitzner. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Mehr hören Sie übrigens auf podcast.blattes.net. Wikipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.